Ja, nochmal von mir allen wunderschönen guten Morgen erstmal. Gar keine Reaktion. So, bin ganz, ist mir so ein bisschen einseitig dann. Ich habe mich eben gefragt, als ich hier vorne saß, seid ihr überhaupt noch aufnahmefähig? Ich habe jetzt nicht die Zeit im Auge, aber es ist ja schon so viel heute hier an Input gekommen, dass ich denke, geht noch was rein bei euch überhaupt? Ja, okay, das ist gut. Hättest du mich nicht interviewt, also ich wollte auch noch sagen, also zu dieser Gemeinde haben meine Frau und ich schon ein bisschen Bezug. Ich habe vorhin mal so stichwortartig aufgeschrieben, irgendwann war meine Frau mal hier angestellt sogar, und zwar als die Gemeinde noch irgendwo da hinten im Dorf ansässig war. Viele können sich daran sicherlich nicht mehr erinnern. Da hat sie, meine ich, im Fruchtkorb mitgearbeitet, ne? Ja, genau. Und ich kann mich an diverse Hoffeste erinnern. Ich weiß nicht, ob ihr die noch macht. Ja, also es war aber auch noch da hinten in der alten Location. Und wir haben auch in der Gemeinde hier Freunde, durch die wir so einen gewissen Bezug haben. Ich nenne einfach mal Biggie und Burkhard so stellvertretend, mit denen wir schon ganz, ganz lange verbunden sind. Als ich heute hier reinkam, also ich kenne eure Räume, aber ich war wieder so ein bisschen geflasht, einfach wie schön hell das hier ist, wie neu das ist. Falls ihr mal nach Pinneberg kommen solltet, über die Jahre gewöhnt man sich ja dran, aber es ist doch eher düster, und ich habe bis heute nicht begriffen, warum in unserem Gemeindesaal zum Beispiel alle Fenster so ein Milchglas haben, dass man von außen nicht reingucken kann. Das ist mir immer noch ein Rätsel, weil ich denke, wir haben ja nichts zu verbergen, was wir da drin machen, und es wäre auch wesentlich heller, und ich beneide euch so ein bisschen hier um eure Räume, um diese Helligkeit, um diese Schönheit, auch das moderne Ambiente. Unsere Stühle, glaube ich, in Pinneberg, die sind garantiert 50 Jahre alt, vielleicht älter. Aber anyway, auch Jesus kann auch trotzdem da was tun. Zwei kleine Vorbemerkungen, bevor ich loslege. Das eine, du sagtest heute in deinem Präludium, der Glaube kommt aus der Verkündigung. Da dachte ich, oh, meine Güte, gerade richtig Druck aufgebaut. Ich habe gedacht, ja, das stimmt, aber es ist auch so, der kommt aus der Verkündigung, wenn wir auch das tun, was wir wissen. Und mein Eindruck ist, ich sage, von hier kann ich das nicht beurteilen, aber von vielen Christen ist, eigentlich wissen wir sehr viel. Manchmal denke ich sogar, wir wissen genug. Wir haben, glaube ich, auf der Wissensschiene nicht unbedingt so ein großes Problem. Mein Eindruck ist, dass wir auf der Umsetzungsebene ein Problem haben. Also das, was wir wissen, was wir gelernt haben in Lobpreisliedern, in Gebeten, auch in Predigten, das in unser Leben zu transferieren und in unserem Leben umzusetzen. Das ist, glaube ich, das stärkere Problem. Von daher habe ich so gedacht, okay, ich gebe mir heute Mühe, aber es gibt noch eine Umsetzung. Und ich sage vielleicht noch, ich habe in meinem früheren Leben bis letztes Jahr als Berufsschullehrer gearbeitet in Pinneberg. Bin jetzt, sage ich mal, im ersten Lehrjahr als Rentner. Bin noch dabei, so mich in diese Lebensphase einzugewöhnen. Aber als Lehrer gab es einen wichtigen Punkt, und ich finde, den kann man auf unser Christsein übertragen. Es hieß immer so, wenn ich was im Unterricht mache als Berufsschullehrer, es muss immer eine berufliche Relevanz haben. Also alles, was ich meinen Schülern sage, muss in irgendeiner Form für ihre Beruflichkeit relevant sein und sie weiterbringen. Und man nennt das Handlungsorientierung in der Fachsprache. Und ich würde sagen, wir haben eigentlich hier genau das Gleiche. Also wenn was verkündet wird, muss es in irgendeiner Form eine Handlungsorientierung haben. Das heißt, es wäre gut, mit dem Wissen, was ich zusätzlich bekomme, dann auch hinauszugehen und das auch in irgendeiner Form anzuwenden. Was ich glaube ist, wenn wir das nicht tun, gibt es irgendwann eine Immunisierung. Also dass wir häufen Wissen an, bleiben sitzen, und ich glaube, dass das nicht gut ist. Also es ist viel, viel wichtiger, die Dinge, die ich weiß, auch tatsächlich im Leben, auch als Christ, aber auch in anderen Dingen umzusetzen und zu tun. Und ich glaube auch, dass das eine Erfüllung, eine Freude und einen Hunger auf mehr gibt. Also das hat es entwickelt so eine Aufwärtsspirale und nicht eine Abwärtsspirale. Ich glaube, wenn ich ständig Dinge weiß und sie nicht mache, kriege ich vielleicht auch ein schlechtes Gewissen. Und das führt auch zu einer spirituellen Frustration. Und die will hier ja keiner haben, denke ich. So, jetzt kann ich eigentlich loslegen, denke ich. Nee, ja, ich sag dazu was, genau. Vielleicht noch ein Vorwort. Das, was ich heute sage, das steht in Markus, das dritte Vorwort, genau. In Markus 2, die Verse 1 bis 12, die Geschichte kennt ihr alle. Ne, das Dach wurde abgedeckt, 4 Leute lassen den Gelähmten runter. Könnt ihr auch sagen, oh, habe ich schon 100-mal gehört, was soll mir das sagen? Gut, wartet mal ab, ihr werdet sehen. Ich sage noch mal eine persönliche Spannung. Es geht ja um Heilung. Und das Thema ist für mich jetzt auch persönlich, sag mal, ich bin da sehr betroffen, weil in unserer Gemeinde, wie ja gerade, wir haben 2 schwere Fälle. Eine junge Frau, die einen Schlaganfall hat, jung verheiratet, die, wo viele beten, sehr viele beten und es passiert eigentlich nicht viel. Ich sage das so ganz ehrlich. Und das ist für eine Gemeinde, das muss man auch aushalten. Wir haben hier diese großen Verheißungen und dann sehen wir das. Wir haben eine andere Frau in unserem Umfeld, die schwer krebserkrankt ist, auch wo wir merken, das ist für uns eine Herausforderung. Von daher wollte ich mich gleich am Anfang so ein bisschen outen. Ich habe dieses Thema nicht unter den Füßen, sondern das ist für mich auch eine Riesenspannung. Das zu sehen, was uns verheißen ist durch Jesus in der Bibel, was er getan hat und das auszuhalten, was wir in unserem Umfeld auch erleben. Und ich kann da auch nicht die Augen zumachen und das verdrängen und wegpacken, sondern das ist eben auch da. Diese große Verheißung und auszuhalten, dass es dort Menschen gibt, die krank, vielleicht unheilbar krank sind, jung verheiratet, also wirklich bizarr. Und diese Spannung, damit zu leben, also damit gehe ich auch in diese Predigt rein, wollte ich nur sagen. Okay, bei den Olympischen Spielen, die jetzt kürzlich waren, in Italien, die Winterspiele, ich bin nicht so ein Olympiagucker, aber die Paralympics, muss ich sagen, die faszinieren mich wirklich. Und ich möchte euch auch gern sagen, warum. Ich finde, dieses Bild spricht schon für sich. Da ist ein Mensch, der hat offensichtlich ja eine Behinderung mit seinen Beinen. Man sieht irgendwie eine Dynamik, der fährt da den Hang runter. Irgendwie, finde ich, drückt das Bild auch keine Traurigkeit aus, sondern da ist jemand in Schwung, da will jemand was erreichen, da passiert was. Und mich fasziniert das, weil jemand, der offensichtlich eine sehr starke Einschränkung in seinem Leben hat, trotzdem irgendwie aus diesem Leben was macht, sich zu Leistung anspornt, sich Herausforderungen stellt und also so positiv in dieses Leben hineingeht. Das ist ein ähnliches Beispiel wäre Samuel Koch zum Beispiel, den kennen sicherlich einige, ja, der mit trotz seiner massiven Behinderung, finde ich, so viel Positives ausstrahlt und das offensichtlich irgendwie annehmen konnte und weiter ins Leben hinauszieht. Gut, heute geht es also in unserer Geschichte, die ich vorlesen möchte, auch um einen Menschen mit Einschränkungen. Und ich würde ganz gerne erst einmal die Geschichte kurz vorlesen. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. 4 Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann es dieser Mensch wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Oh. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen? Fragte er sie. Was ist leichter? Zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Heute Morgen geht es auch um einen behinderten Menschen. Die Geschichte ereignet sich in Kapernaum am See Genezareth, vermutlich in dem Haus von Petrus und Andreas. Jesus verkündet das Wort und es kommen so viele Menschen, dass es ein richtiges Gedränge gab. Ist das nicht klasse? Wünschen wir uns das nicht auch? Gottes Wort wird in Schenefeld verkündet und die Leute stehen vor den Kirchen Schlange. Draußen werden Videowände aufgebaut, damit die Leute draußen auch die Gottesdienste mitbekommen. Wäre das nicht wunderbar, wenn wir so viele Leute im Gottesdienst hätten? Das ist doch unser Gebet, das, was wir eigentlich wollen. Aber so eine Situation bringt natürlich auch Probleme. Weil sich so viele Leute nach vorne drängeln, ist für den Behinderten kein Platz. Diese Erfahrung teilt unser Gelähmte mit all den Menschen, die auf die eine oder andere Weise Behinderung in ihrem Leben kennen. Der Mensch mit Behinderung kommt nicht durch und kann nicht zu Jesus nach vorne kommen. Das kann zum Beispiel ein Rollstuhlfahrer im öffentlichen Nahverkehr erleben oder ein Schüler, das wäre jetzt mein Bereich, mit Lernschwierigkeiten in unserem Schulsystem. Er kommt einfach nicht durch. Man kommt nicht durch, man fühlt sich ausgeschlossen. Aber auch in unseren Gemeinden erleben wir das ganz praktisch. Für ältere Gemeindemitglieder mit Gehbehinderung kann es schwer sein, zum Gottesdienst zu kommen. Sie kommen nicht durch. Manche wünschen sich, von Geschwistern abgeholt zu werden, um am Gottesdienst teilnehmen zu können, Gemeinschaft zu haben und in die Nähe von Jesus zu kommen. In dieser Gemeinde muss man sich am Sonntag nicht drängeln. Jeder findet einen guten Platz. Dennoch kann es auch für manche Menschen ohne äußere Behinderungen schwer sein, bei uns durchzukommen. Vielleicht spüren Sie, dass Sie in die Mittelschichtatmosphäre, die wir bewusst oder unbewusst ausstrahlen, einfach nicht hineinpassen. Vielleicht fühlen Sie sich als Repräsentanten einer Minderheit nicht richtig verstanden oder auch nicht willkommen. Ich hoffe, dass ich jetzt richtig verstanden werde. Ich unterstelle jedem hier in der Gemeinde beste Absichten. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, wie schwer es sein kann, sich auf Menschen einzulassen, die einen anderen kulturellen Hintergrund haben, andere Lebensformen haben oder aus einer anderen gesellschaftlichen Schicht kommen. Ich muss meine Komfortzone verlassen und das ist jedes Mal für mich auch echt herausfordernd. Zurück zu unserer Geschichte. Der Gelähmte hat Glück, denn er hat Freunde. Es ist ein Glück, Menschen zu haben, die mittragen, wenn unsere eigene Kraft einfach nicht mehr ausreicht. Ich denke, jeder von uns hat diese Sehnsucht, ein paar Freunde zu haben, bei denen wir uns fallen lassen können, denen wir uns zumuten können, auch wenn es uns mal nicht so gut geht, wo wir ungeschminkt so sein können, wie wir sind. Solche Freunde zu haben, ist zumindest in meinen Augen etwas sehr, sehr Kostbares. Und ich wünsche natürlich jedem, der hier heute Morgen ist, dass solche Freunde auch bei euch sind. Im Johannesevangelium ist von einem Kranken am Teich Bethesda die Rede. Als Jesus ihn fragt, willst du gesund werden? Antwortet der ebenfalls Gelähmte nicht, ja, ja, klar, was sonst? Sondern er antwortet, wisst ihr, was er antwortet? Klasse, danke. Er antwortet nicht, nö, ich mach mich bitte gesund, sondern er antwortet, ich habe niemanden, der mich trägt. Das ist seine Antwort. Ich habe niemanden, der mich trägt. Auch diese traurige Realität kennt das Evangelium. Jesus nimmt diese Situation, wie sie ist, und befreit den Gelähmten am Teich von Bethesda von seiner Behinderung. In unserer Geschichte heute Morgen gibt es glücklicherweise 4 Menschen, die den Gelähmten tragen. 4 Helfer, 4 wirklich gute Geister. In vielen Auslegungen werden diese 4 zu Vorbildern erklärt. Manche gehen sogar so weit, an ihrem Beispiel das Prinzip des Zusammenlebens in der Gemeinde zu verdeutlichen. Frei nach dem Motto, einer trage des anderen Last. Aber hier ist Vorsicht geboten. Wer nur helfen will, versteht nicht wirklich. Wo wir unsere Helferstärke vor uns hertragen, signalisieren wir, ich brauche dich eigentlich nicht, aber du brauchst mich. Das ist eine, in meinen Augen, einseitige Beziehung. So wird es kein tragfähiges Miteinander geben. Hier entstehen eher ungesunde Abhängigkeiten. Echte Gemeinschaft entsteht nur dann, wenn wir uns gegenseitig unsere Hilfsbedürftigkeit eingestehen. Jesus hat uns nicht durch die Demonstration seiner Stärke gewonnen, sondern durch seine Wunden sind wir geheilt. Vielleicht sollte man deshalb Gemeinde als eine Gemeinschaft von Hilfsbedürftigen bezeichnen. Es war so schön eben im Lobpreis, denn wir segnen uns gegenseitig, wir beten füreinander gegenseitig. Wir brauchen die Hilfe der anderen. Wir sind alle hilfsbedürftig. Unser Gelähmte hat 4 Freunde, die ihn tragen. Wir sehen, was sie tun, aber wir sollten das auch nicht idealisieren. Sie tragen ihren Freund nicht durch das ganze Leben. Sie tragen ihren Freund nur ein Stück und auch das nur eine begrenzte Zeit. Alles andere wäre zumindest in meinen Augen eine Überforderung. Aber diese kurze Zeit des gemeinsamen Tragens hat Bedeutung. Die Fünfergruppe ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort und tut dann auch noch das Richtige. Für mich ist dieses Team eine Art Glaubensgemeinschaft. Das Team handelt so, wie es handelt, weil es den Glauben hat, dass Jesus den Gelähmten im wahrsten Sinne des Wortes auf die Füße stellt. Es heißt in Anlehnung an die Bibel, Glaube kann Berge versetzen. Damit ist gemeint, dass wir durch unseren Glauben über uns selbst hinauswachsen und Hindernisse überwinden können, die vorher unüberwindbar erschienen. In unserer Geschichte wird das richtig konkret. Beseelt durch den Willen, ihren kranken Freund zu Jesus zu bringen, sprengen die 4 Freunde alle Konventionen. Sie besteigen, ich denke mal ohne Erlaubnis, ein fremdes Dach, sie zerstören einen Teil dieses Daches und dann halten sie sich nicht an die Reihenfolge. Sie drängeln sich mit dem gelähmten Freund vor. Außerdem stören sie die Veranstaltung. Vielleicht war ja diese Veranstaltung damals in Kapernaum ähnlich durchgeplant wie dieser Gottesdienst heute. Wir wissen das nicht. Wie würden wir hier reagieren in Schenefeld, wenn uns jemand im Gottesdienst aufs Dach und durchs Dach steigt? Ich glaube, wir haben ja noch eine Etage drüber, also das wäre hier so nicht möglich. Was ist, wenn jemand unseren Gottesdienst durch Zwischenrufe, durch merkwürdiges Verhalten durcheinander bringt? Wie würden wir da reagieren? Würden wir das als eine geistliche Herausforderung sehen? Oder eher die Polizei rufen, damit der Unruhestifter in seine Schranken gewiesen wird. Im Text steht, als Jesus ihren Glauben sah. Jesus sah die Taten der 5 und das war anscheinend für ihn Sprache genug. Er hörte keine inbrünstigen Gebete, keine Glaubensbekenntnisse und auch keine Lobpreislieder. Zumindest ist in unserem Text davon nichts überliefert. Es war einfach, schlicht und ergreifend diese Tat. Das Dach wurde aufgemacht und die 4 haben den Gelähmten vor die Füße von Jesus gelegt. Offensichtlich interpretiert Jesus die Gemeinschaftsarbeit dieses Fünferteams als eine Glaubensleistung. Er klagt nicht über Ruhestörung, Vordrängeln, Zerstörung fremden Eigentums und Hausfriedensbruch. Als Jesus ihren Glauben sah, Jesus sieht den praktischen Glauben der Tragenden, aber auch den Glauben des Getragenen. denn er muss seine Hilfsbedürftigkeit akzeptieren und zulassen, getragen zu werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man mal in so einer Situation der Hilfsbedürftigkeit ist. Das weiß ich von mir selber. Das zu akzeptieren, ist erstmal schon ein Weg. Also das läuft nicht sofort, sondern sich überhaupt zu zeigen, das ist wirklich ein Weg, den man zurücklassen muss. Vielleicht kann man das, was die vier Freunde machen, als praktischen Fürglauben bezeichnen. Fürglauben heißt, Hoffnung für einen Menschen zu entwickeln, wo er selbst die Kraft zum Hoffen nicht mehr hat. Jemanden mit Tatkraft und Kreativität heißt auch, jemanden mit Tatkraft und Kreativität in die Gegenwart von Jesus zu bringen. Das ist häufig sehr praktisch. Wenn wir Menschen zum Gottesdienst abholen, ist das Fürglaube. Wir bringen sie in die Gegenwart Jesu. Wenn wir zu kranken Geschwistern oder Trauernden gehen und Gemeinschaft haben, ist das Fürglaube. Wenn wir für Menschen im Gebet einstehen, ist das auch Fürglaube. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Dieser Satz kommt unerwartet und überraschend, denn wir erwarten eigentlich an dieser Stelle keine Worte, sondern eine Tat. Jesus soll den Gelähmten endlich von seiner Krankheit befreien und heilen. Jesus sagt aber, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Mein Sohn, diese Anrede lädt den Kranken dazu ein, alle Vorbehalte und Ängste, die er bestimmt gehabt hat, fallen zu lassen und sich ganz in dieser öffentlichen Situation, das muss man ja immer sehen, auf Jesus einzulassen. Mein Sohn, diese zwei Worte bauen eine innige Beziehung auf zu Jesus und schaffen Vertrauen. Mein Sohn, das bedeutet, dass Jesus in diesem Moment des Trubels und Spektakels einen Raum der Geborgenheit schafft, in dem sich unser Gelähmter mit seinem Leben und seiner Krankheit vollkommen angenommen fühlen kann. Haben wir nicht alle die Sehnsucht nach diesem Raum der Geborgenheit mitten im Wirrwarr unseres Lebens? Ist das nicht Balsam für unsere Seele, wenn Jesus uns in den Arm nimmt und uns zuspricht, meine Tochter, mein Sohn, du bist geliebt, genauso wie du bist. Mein Sohn, das stellt Nähe her, das ist wie eine Adoption. Aber warum setzt Jesus den Satz fort mit, deine Sünden sind dir vergeben? Heißt das, unvergebene Schuld ist die Krankheitsursache oder noch spitzer formuliert, der Gelähmte hat selber Schuld an seiner Krankheit? Die Sündenvergebung vor der eigentlichen Heilung kommt nur bei diesem einen Heilungswunder im Markus-Evangelium vor. Bei den anderen Heilungsgeschichten der Bibel bewirkt Jesus die Heilung direkt, quasi ohne Vorbedingungen. Ich glaube, jede Heilung ist individuell. Jesus schaut tiefer und sieht den ganzen Menschen. Manche Menschen beklagen sich ja nach einem Arztbesuch, dass man dort nur der Rücken oder der Magen ist und der nicht als ganzheitlicher Mensch wahrgenommen wird. Für mich klassisch immer die Orthopäden, die, also wo ich mich immer abgefertigt fühle, wie im Fließband, da bin ich nur der Knochen oder, naja, okay, aber ich fühle mich überhaupt nicht als Mensch gesehen. Vielleicht sieht Jesus bei dem Gelähmten nicht nur die Lähmung, die er ja offensichtlich hat, sondern auch die Ursachen bzw. Auswirkungen dieser Krankheit. Leiden kann uns zu Gott hinführen, häufig bewirkt es aber auch, dass wir uns Gott verlassen fühlen. Schuld, die nicht vergeben ist, nagt in uns. Schuld, die wir getan haben, Schuld, die andere an uns verübt haben, legt sich unsichtbar und lähmend auf unser Gemüt. Und so löst Jesus zuerst das Problem, das offensichtlich tiefer liegt, das nicht sofort sichtbar ist. Für ihn ist die Lösung dieser Grundblockade offensichtlich ein wesentlicher Teil in diesem Heilungsprozess. Wenn Jesus also diesem Gelähmten als erstes die Sünden vergibt, dann nicht, weil er denkt, der Gelähmte sei selber schuld an seiner Krankheit, sondern Jesus sagt ihm, in Gottes Augen bist du richtig, du kannst deine Lähmung ablegen und deine Rolle im Leben neu finden. Die Verwandlung vom Gelähmten zum Gehenden, vom Getragenen zum Tragenden findet dann ganz abrupt statt. Im Text heißt es, und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Das klingt militärisch knapp. Es sind drei klare, kurze Befehle. Drei Verben, die für Aktion und nicht für Passivität stehen. Steh auf, nimm und geh. Die Sprache verdeutlicht, hier wird nicht diskutiert, hier wird gehandelt. Befehle äußern normalerweise Menschen mit Macht. Bei Jesus spreche ich von Vollmacht. Jesu Wort stellt das Leben des Gelähmten auf die Füße. Er rollt seine Matte als Symbol seines Siechtums ein und geht in ein Leben, das von nun an durch Eigenverantwortlichkeit geprägt sein wird. Vermutlich muss dieser Rollenwechsel vom Getragenen zum Tragenden langsam gelernt und eingeübt werden, so wie ich jetzt mein Rentnersein auch einüben muss. Das geht nicht Schlag auf Schlag. Über diesem Wunder steht der Zuspruch Jesu an uns alle. Meine Tochter, mein Sohn, egal ob du gesund oder krank bist, du bist von Gott angenommen und geliebt. Lass nicht zu, dass Behinderung oder Krankheit oder das Gerede der Menschen oder auch dein innerer Ankläger dir diese Wahrheit rauben. Alles, was sich von Gott trennt, möchte Jesus dir nehmen. Das ist Vergebung und das ist auch Befreiung. Du kannst aufstehen und befreit ins Leben gehen und die Dinge tragen, die du zu tragen hast. Amen. Lass uns einfach einen Moment der Stille haben und dann würde ich noch einmal mit uns beten. Jesus, ich merke, dass ich jetzt so auch im Nachgang der Predigt selber angerührt bin, noch einmal davon, dass du den Gelähmten mit meinem Sohn oder auch meine Tochter, es geht ja um Töchter und Söhne, angesprochen hast. Ich danke dir, Herr, dass du so eine Nähe herstellst, dass da so viel Liebe drin steckt, so viel Kümmern, so viel Besorgnis. Ich danke dir, Herr, dass du diese Nähe zu uns möchtest, dass bei dir keine Verurteilung ist, dass bei dir einfach nur gutes Leben ist. Und danke, dass du die Dinge aus unserem Leben entfernst, die uns am guten Leben hindern. Danke, dass du, wie wir es vorhin gesungen haben, wirklich unser guter Hirte bist, dass du gute Wege für uns hast, dass deine Liebe einfach unbegrenzt ist. Ich danke dir dafür, Herr, auch für diese Heilungsgeschichte. Und du hast selber gehört, dass ich heute gesagt habe, ich lebe da in der Spannung, muss die Realität aushalten. Aber ich halte dir das trotzdem hin, Jesus. Und ich glaube, dass du einfach ganz, ganz große Dinge tun kannst, dass du Heilung vollbringen kannst. Und davon möchte ich nicht weg. Ich bitte dich für diese Gemeinde um Segen, Herr, für den weiteren Weg, die sie geht. Amen.